SWR aktuell, Infodate am Abend.
Mit Tanja Kohler. Es bleibt spannend. Das Rennen um die Kanzlerkandidatur bei der Union ist noch nicht entschieden. CDU-Chef Armin Laschet hat zwar heute breite Unterstützung aus den Spitzengremien seiner Partei erhalten, allerdings will sein Mitbewerber, CSU-Chef Markus Söder, trotzdem auch an seiner Kandidatur festhalten. Er hat sich dafür ausgesprochen, dass die Unionsparteien erst Ende der Woche über einen Kanzlerkandidaten entscheiden.
Heute gibt es sicherlich keine Entscheidung. Wir hören uns die Stimmen an und ein bisschen auch, glaube ich, ist es wichtig, noch einmal das abzugleichen mit den Chancen in der Bevölkerung. Wie sehen die Menschen das? Wie sehen die Menschen die jeweiligen Chancen?
Der CSU-Chef Markus Söder. Die Bund-Länder-Beratungen, die für heute angesetzt waren, sind abgesagt. Stattdessen will man in Windeseile das Infektionsschutzgesetz nachschärfen. Ziel ist es, bundesweit einheitliche Regelungen für Regionen mit hohen Infektionszahlen zu schaffen. Dazu wird auch die nächste Sitzung des Bundeskabinetts auf morgen vorgezogen. Eine bundeseinheitliche Corona-Notbremse per Gesetz und eine Testpflicht für Unternehmen, beides werde kommen, erwartet jedenfalls SPD-Co-Chef Norbert Walter-Borjans. Kai Clement berichtet.
Im entscheidenden Moment werde man sich schon zusammenraufen, gibt sich der SPD-Co-Chef zuversichtlich. Die Änderungen im Infektionsschutzgesetz, darunter auch Ausgangssperren ab einer 100er-Inzidenz, müssten aber in den kommenden 14 Tagen stattfinden, sonst verpuffe die Wirkung einer einheitlichen Lösung. Wenigstens aus SPD-Sicht ist auch klar, dass es eine schärfere Arbeitsschutzverordnung mit einer Testpflicht für Betriebe braucht und eine Ausweitung der Kinderkrankentage. Sprecher Seibert wollte zuvor während laufender Abstimmungen nicht auf einzelne Punkte eingehen. Es liefen aber enge Absprachen zwischen Bund und Ländern sowie den Fraktionen. Aus der Opposition kommt Kritik, gerade zu den nächtlichen Ausgangssperren. Die Linke warnt vor einem tiefen Eingriff. Auch die FDP ist dafür nicht zu haben. Parteichef Lindner sprach von Unverhältnismäßigkeit. Grünen-Co-Parteichef Habeck begrüßt zwar das Streben nach bundesweit gleichen Regeln, nannte es aber fast schon zynisch spät. Außerdem sei das Gesetz unzulänglich. Die Rolle von Tests oder Rechte für Geimpfte käme nicht vor. Eine Zustimmung seiner Partei hänge vom finalen Gesamtpaket ab.
Eine bundesweite Corona-Testpflicht in Unternehmen steht also unmittelbar bevor. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil will das morgen im Kabinett durchsetzen. Tobias Beetz berichtet.
Unternehmen sollen ihren Beschäftigten Corona-Tests anbieten müssen, wenn die zur Arbeit reinkommen. Der Entwurf der Ministerverordnung von Arbeitsminister Hubertus Heil von der SPD liegt im ARD-Hauptstadtstudio vor. Demnach gibt es ein feines, aber weitreichendes Detail. Eine Testpflicht für Beschäftigte soll es nicht geben. Vielmehr geht es um eine Testangebotspflicht für Unternehmen. Auch müssen Unternehmen nicht etwa dokumentieren, ob die Beschäftigten die Tests auch tatsächlich nutzen. Und von der Corona-Krise schwer gebeutelte Unternehmen können die Ausgaben für die Tests als Kostenpunkt bei der Überbrückungshilfe 3 anrechnen. Zunächst soll jeder Arbeitnehmer einen Test pro Woche erhalten. Wer viele Kontakte hat, soll 2 Tests bekommen.
Eine von der Bundesregierung in Auftrag gegebene Umfrage zeigt, dass es bislang bundesweit in ca. 40% der Betriebe keine Testangebote gibt. Martin Groß, Landesbezirksleiter der Dienstleistungsgesellschaft Verdi Baden-Württemberg, kann das nur bestätigen.
Insbesondere im Dienstleistungsbranchen sind die Tests sehr unzureichend, insbesondere dort, wo auch mit Subunternehmer oder Subunternehmer gearbeitet wird. Da fehlt die Bereitschaft und das ist ja wie oft so, dass genau dort, wo mit Werkvertragskonstruktionen gearbeitet wird, diese Verantwortung praktisch nicht wahrgenommen wird, sondern abgeschoben wird. Das ist unsere Erfahrung in diesen Tagen.
Martin Groß von Verdi Baden-Württemberg war das. In Paris ist mindestens ein Mensch durch Schüsse eines unbekannten Täters ums Leben gekommen. Die Tat ereignete sich in der Nähe eines Krankenhauses. Ein weiterer Mensch wurde verletzt. Sabine Wachs berichtet aus Paris.
Die Hintergründe der Tat sind noch nicht klar. Allerdings erklärte der Bürgermeister des betroffenen 16. Arrondissements von Paris, es handele sich bei der Schießerei nicht um einen Anschlag auf das Krankenhaus und auch nicht um einen Anschlag auf das Impfzentrum, das im Garten der Klinik eingerichtet wurde. Die Ermittler gehen nach Angaben des Infosenders France Info von einer Art Abrechnung im kriminellen Milieu aus. Am frühen Nachmittag waren mehrere Schüsse vor einem Pariser Krankenhaus im 16. Arrondissement gefallen. Dabei wurde ein Mann getötet, eine Mitarbeiterin Mitarbeiterin des Krankenhauses wurde schwer verletzt. Sie schwebt in Lebensgefahr. Der mutmaßliche Täter soll mit einem Motorroller vom Tatort geflohen sein. Nach ihm fahndet die Polizei. Der Tatort ist noch immer weiträumig abgeriegelt.
Es könnte ein Hoffnungsschimmer für den Sommerurlaub sein. Griechenland streicht ab Mitte Mai die Quarantänepflicht für Touristen aus der EU und einigen anderen Staaten. Urlauber müssen dann entweder geimpft sein oder einen negativen PCR-Test vorlegen. Danach könnten sie in Griechenland frei ihre Ferien verbringen, hat das griechische Tourismusministerium mitgeteilt. Dazu muss man wissen, die griechische Wirtschaft hängt stark vom Tourismus ab. Er macht normalerweise rund 20% der Wirtschaftsleistung aus.
Fokus Südwest.
Kar-Samstag ist nun schon seit anderthalb Wochen her. Was an dem Tag allerdings in Stuttgart passiert ist, beschäftigt heute noch die Landespolitik. Die Frage, ob die Demonstration der sogenannten Querdenker hätte verboten werden sollen, war heute Thema im Innenausschuss. Bei einer Sondersitzung hat Gesundheitsminister Manne Lucha die Stadt Stuttgart für ihr Vorgehen kritisiert. Einzelheiten von Knut Bauer.
Die Demonstration am Karsamstag hätte verboten werden können, weil es eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit gab, sagte Lucha im Landtagsausschuss. Der grünen Gesundheitsminister betonte, aufgrund früherer Demonstrationen sei absehbar gewesen, dass hier Maßnahmen zum Infektionsschutz nicht eingehalten werden. 15.000 Menschen hatten am Karsamstag in Stuttgart ohne Masken und ohne Abstand gegen die Corona-Verordnungen demonstriert. CDU-Innenminister Strobel forderte strengere Auflagen. So etwas dürfe es nicht mehr geben. Verbote müssten daher konsequent in Betracht gezogen werden, so Strobel. Stuttgarts Oberbürgermeister Nopper, CDU, verteidigte erneut, dass die Landeshauptstadt die Demonstration der sogenannten Querdenkerbewegung erlaubt habe. Systematische Verstöße gegen Hygieneauflagen seien nicht absehbar gewesen.
Die Stadt Tübingen hat mit ihrem Testmodell ja bereits bundesweit für Aufsehen gesorgt. Nun soll es noch weiter ausgebaut werden. Betriebe mit mehr als 50 Beschäftigten müssen seit heute einen Corona-Schnelltest anbieten. Die Universität Tübingen sieht sich dazu allerdings nicht verpflichtet. Thomas Scholz berichtet.
Sie sei eine Landeseinrichtung, deshalb gelte die Testpflicht für die Uni-Beschäftigten nicht. Man entwickle derzeit eine eigene Teststrategie. Andere Einrichtungen wie das Landratsamt und das Regierungspräsidium teilten mit, sie werden ihrem Personal Tests anbieten. Laut Anordnung der Stadt sind die betroffenen Beschäftigten verpflichtet, den Arbeitgebern zweimal wöchentlich Nachweise für negative Schnelltests vorzulegen. Ansonsten droht ein Zwangsgeld.
Der Neckar-Oden-Wahlkreis macht Dampf in Sachen Digitalisierung. Bis Ende 2024 sollen alle Haushalte mit Glasfaser für schnelles Internet versorgt werden. Der Kreis wäre bundesweit der erste, dem das gelingen könnte. Patrick Figay.
Das Projekt, so der Neckar-Odenwälder Landrat Achim Brütel, habe eine historische Dimension. Bis zum Jahr 2024 wolle man mit dem schrittweisen Glasfaserausbau mit schnellem Internet von bis zu 300 Mbit pro Sekunde fertig sein, so Brütel. Insgesamt 21.000 Menschen haben bereits einen Vertrag mit dem Investor geschlossen, fast doppelt so viele wie für die Umsetzung des Projekts nötig waren. Jetzt steuert der Investor rund 120 Millionen Euro bei. Der Ausbau bis an die Hauswand der Kundinnen und Kunden solle, wie es heißt, im Juni starten.
Und sonst so?
Sie werben mit Slogans wie Vitamine und Naschen, Powerflakes aus viel gutem Mais und hochwertige Vollkornhaferflocken. Hinter diesen gesunden Versprechen vieler Kinderlebensmittel verstecken sich Zuckerbomben und meistens auch Fettpolster. Künftig sollen Kinder und Jugendliche besser vor Werbung für ungesunde Lebensmittel geschützt werden. Dazu kündigte heute der Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft eine neue Selbstverpflichtung an. Die stößt aber auf geteiltes Echo, wie Tobias Koch aus der SWR-Umweltredaktion berichtet.
Bundesernährungsministerin Julia Klöckner begrüßt die Entscheidung. Verbraucherschützer üben Kritik. Ab 1. Juni sollen die neuen Regeln des Zentralverbands der deutschen Werbewirtschaft ZAW gelten. Der Hauptpunkt ist eine Erhöhung der Altersgrenze von 12 auf 14 Jahre. Das heißt, in Zukunft soll Lebensmittelwerbung für Kinder und Jugendliche bis 14 Jahren keine direkte Aufforderung zum Kauf oder Konsum enthalten dürfen. Außerdem sollen positive Eigenschaften von besonders fett-, zucker- oder salzhaltigen Lebensmitteln gegenüber Kindern nicht mehr beworben werden. Formulierungen wie unter Zusatz wertvoller Vitamine und Mineralstoffe sind dann nicht mehr erlaubt. Während es von der Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft, Julia Klöckner, Lob für die neuen Verhaltensregeln gibt, üben die Verbraucherschützer von Foodwatch Kritik. Bundesministerin Klöckner täusche die Öffentlichkeit, indem sie die marginale Anpassung einer freiwilligen Selbstverpflichtung als großen Wurf verkaufe. So eine Sprecherin.
SWR aktuell, Infodate. Auch für Ihren Sprachassistenten morgens, mittags und abends.